Willkommen bei Nur Wieso, liebe Zuschauer. Heute schauen wir nach Wien. Dort habe ich jetzt ein Gespräch mit dem außerordentlicher Professor für Rechnungswesen an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dem Franz Hörmann. Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen, lieber Franz. Freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Das sind zwar jetzt andere Vorzeichen wie beim letzten Mal, wo wir uns persona begegnet sind, aber ich habe gerade erzählt, ein Nachbar von mir macht Dockingstationen für Laptops und Videokonferenzen. Der ist ausverkauft. Mhm. Alle Menschen sitzen jetzt vor dem Computer und sprechen nur noch so. Also umso besser, dass wir uns auf diese Art und Weise treffen. Und meine Frage natürlich gleich als erstes, wie geht's dir? Wie gehst du um mit diesem globalen Shutdown?
Ja, also offiziell haben die Universitäten bei uns in Österreich auf Distance Learning umgestellt. Jetzt haben wir keine total leistungsfähigen Softwareplattformen, um Vorlesungen oder sowas von daheim abzuhalten. Daher heißt das eigentlich, da zu Hause bleiben, Bücher lesen. Natürlich kann man sich die Materialien auch von Webseiten runterladen. Ich kann dir gerne anschließend auch meine Links geben zu den Materialien, die ich für meine Studenten zusammengetragen habe, weil die sind, nehme ich an, auch von öffentlichem Interesse. Aber ich genieße es eigentlich, weil ich bin jetzt zu Hause in meinem Haus in Niederösterreich, 25 Kilometer von Wien entfernt, in der Natur. Und ich kann also, wenn es die Temperaturen erlauben, im Garten sein, auf der Terrasse oder in meinem kleinen Büro, wo ich jetzt gerade bin, arbeiten. Und ich habe da auch meine Ruhe, werde nicht durch Anrufe gestört oder andere administrative Lästigkeiten. Es ist eigentlich sehr schön.
Na wunderbar, man versucht das Beste draus zu machen. Also ich glaube, mein Keller war auch noch nie so aufgeräumt wie jetzt gerade. Also man nimmt die Zeit und macht das Beste draus.
So ist es.
Jetzt schauen wir mal nach Österreich. Also bei euch ist ja die Situation ähnlich dramatisch, in Anführungszeichen, wie bei uns. Mhm. Wie reagiert denn die Politik in deinem Land? Ist es jetzt schon so, dass wirklich hier über fast Notstandsverordnungen gesprochen wird, Ausgangssperren? Wie gestaltet sich der tägliche Ablauf für die Menschen in Österreich?
Also man spricht dieses Wort Ausgangssperre nicht wirklich offen aus. De facto haben wir aber eine. Also es gibt drei Gründe, warum wir uns auf der Straße aufhalten dürfen. Das eine wäre, wir wollen anderen Menschen helfen. Das zweite wäre, Einkäufe erledigen. Und das dritte ist einfach alleine spazieren gehen oder zu zweit, was aber nur erlaubt ist, wenn man in einem Haushalt zusammen ist. Andernfalls muss man 1,5 Meter Abstand halten. Ja, und das ist natürlich irgendwie etwas surreal, denn wie soll das kontrolliert werden? Wer überprüft das? Erstaunlich ist, dass sich aber großflächig die Bevölkerung daran hält, was aber natürlich damit zusammenhängt, dass praktisch alle Geschäfte außer Lebensmittelläden geschlossen sind. Es gibt zwar die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen, also die Arztpraxen haben noch offen. Der eine oder andere Anwalt oder Steuerberater, der mutig ist, der macht das also auch hinter vorgehaltener Hand, dass er noch mit Leuten redet und da vielleicht noch ein paar Klienten empfängt. Aber im Großen und Ganzen wurde unsere Wirtschaft einfach stillgelegt. Und unsere Regierung hat ja am Anfang 4 Milliarden Euro an Hilfe versprochen. War von Anfang an klar, dass das nicht reichen wird. Dann sind sie sehr schnell auf 38 Milliarden hochgegangen. Ich prognostiziere, unter 150 Milliarden wird es nicht bleiben, wenn das irgendwie Sinn machen soll. Die Frage ist, wo das dann herkommt. Ich weiß es, du weißt es, Auferklärte wissen es auch. Man bucht das einfach in die Buchhaltung und das war's dann. Also man wird Fiat-Geld einsetzen, um nach einer Veränderung, was auch immer die dann bringen mag, werden wir vielleicht auch drüber reden, ein anderes System hochzuziehen, am Anfang noch mit einem alt aussehenden Geldsystem, das aber dann hinter den Kulissen schon nach anderen Regeln gebucht wird.
Du bist ja ein Wirtschaftsexperte, da würde ich gerne deine Expertise auch einmal anzapfen. Aber was mich jetzt primär mal interessiert ist, in unseren Medien gibt es so gut wie keine kritischen Stimmen, so was die öffentlich-rechtlichen Medien betrifft. Also sprich, in den letzten Tagen haben sich immer mehr kritische Ärzte zu Wort gemeldet über die freien Medien, über das Internet, über verschiedene Plattformen wie bei, ach, du weißt, wer ich meine. Und da gibt es jetzt einen ganz anderen Tenor in Bezug auf die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Maßnahmen. Also sprich, Ist es wirklich so schlimm? Das ist die eine Sache. Und dann die Auswirkungen, die diese ganze Shutdown-Geschichte mit sich führt, sind wahrscheinlich viel, viel schlimmer, gesellschaftlich, wirtschaftlich, wie das, was das Virus je auslöst. Gibt es solche kritischen Stimmen in Österreich auch? Und vor allem, wie gehst du damit um? Hast du dich da geistig schon positioniert, wie du das Ganze einordnen sollst? Weil ich merke auch, in unserer Community von aufgeklärten Menschen und Journalisten in den freien Medien gibt es da Debatten, wo der eine sagt so, der andere sagt so. Was denkst du denn, was jetzt gerade passiert?
Ja, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Ich habe bestimmte Gründe und Argumente, auf die sich diese Meinung stützt, aber ich kann das jetzt nicht mit Allgemeingültigkeit behaupten. Meiner persönlichen Meinung nach läuft es auf ein Shutdown unseres gesamten Gesellschafts-, Wirtschafts- und auch Rechtssystems hinaus. Wir müssen nämlich verstehen, dass sowohl Wirtschaft wie auch Recht, nebenher auch Pädagogik, Politologie, leider auch Ethik, als normative Wissenschaften in Wirklichkeit keine wirklichen Wissenschaften sind. Sie sind Wissenschaften nur dem Namen nach, es sind in Wahrheit aber ideologische Glaubenssysteme, auf die die Menschen in unserer Gesellschaft sozialisiert und damit emotional verpflichtet wurden. Jetzt merken allerdings bestimmte Leute hinter den Kulissen, dass diese Modelle an das Ende ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen sind. Und es wird im Hintergrund oder wurde wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, vermuten einige, alternative Modelle vorbereitet. Und wenn man jetzt eine globale Zivilisation in ein anderes Gesellschaftssystem führen möchte, dann braucht man natürlich eine Cover-Story. Dann braucht man zunächst einmal eine Geschichte, eine Legende, die die Bevölkerung glaubt und dabei gleich zugleich gehorsam ist und Ruhe bewahrt. Und da bietet sich natürlich eine Pandemie an, noch dazu eine Pandemie, bei der man beobachten kann, dass es eigentlich kaum Todesfälle gibt. Na, die müssen natürlich hochgespielt werden, wie in Italien, wo einfach jeder, der stirbt und gleichzeitig Träger dieses Virus ist, gezählt wird, nämlich als Corona-Toter, ja? Damit man also ein bisschen an der Angstschraube drehen kann. Aber im Prinzip wäre das für mich die einzig logische, plausible Erklärung, warum man jetzt wirtschaftliche Schäden, wenn man also noch im alten System denkt, wirtschaftliche Schäden in beliebiger Milliardenhöhe quer durch den Globus erzeugt für eine Art von Erkrankung, wo ich sagen muss, im Vergleich zu einer Frühjahrsgrippe, wo ist da der Unterschied? Ja, also Corona ist scheinbar sogar harmloser. Jetzt möchte ich das nicht kritisieren, auch Ausgangssperren oder drakonische Maßnahmen. Es gibt ja Quellen im Internet, die sogar von einer Militärregierung sprechen, ja, als Übergangsphase. Alles das kann man in Wirklichkeit nur beurteilen, wenn man das Motiv kennt, derjenigen, der im Hintergrund das veranstalten. Und ich gehe davon aus, das ist natürlich wieder eine reine Vermutung, aber ich habe da ein gewisses Vertrauen, dass das positive Absichten sind, die dahinter stehen. Denn würden Sie Negatives wollen, würden Sie also die Bevölkerung wirklich versklaven wollen oder ausbeuten, so wie das also in den abwertenden Begriffen der neuen Weltordnung immer beschrieben wurde, dann muss ich ehrlich sagen, dann hätte es also diese Art von Krise gar nicht gebraucht. Ja, es hätte gereicht, wenn sie also so weitergetan hätten wie in den letzten 20, 30 Jahren, vielleicht die Kriegswahrscheinlichkeit ein bisschen hochgeschoben, ja, die Ressourcen noch eine Spur verknappt hätten, die Arbeitslosigkeit gezündet, durch die Automatisierung. Es war ja eigentlich alles schon am guten Weg, nicht? Also wir hätten ja in Wirklichkeit, das Ziel einer negativen Weltregierung, die also für die Bevölkerung etwas Schlechtes will, das hätten wir auch ohne diese sogenannte Pandemie erreichen können. Dass sie aber jetzt in dieser Form gekommen ist und das jetzt global, also abgestimmt, in praktisch allen großen Staaten dieses Planeten, dieses Szenario abgehandelt wird, das deutet für mich darauf hin, dass es hier um eine sehr dramatische historische Veränderung unserer Struktur, unserer Gesellschaftsstruktur geht. Und da bin ich selbst auch schon sehr gespannt, welche Vorschläge, ja, oder welche Modelle da dann zur Anwendung kommen werden.
Also ich versuche es mal wiederzugeben, was du gerade gesagt hast. Du gehst davon aus, dass da hinter diesem ganzen Geschehen ein gewisser Plan, eine gewisse Intention steht, aber eher zu unserem Wohle anstatt zu diesem
Ja,
globalen
absolut.
Superstaat mit
Richtig,
Zwangsimpfung und
richtig.
Bargeldverbot. Und weil da werden jetzt bei den Zuschauern viele Augenbrauen hochgehen, bei mir gerade auch, wenn du sagst, dass das eher zu unserem Wohle ist, wenn hier gerade Millionen Menschen in die Privatinsolvenz getrieben werden und auch Millionen Firmen eigentlich den Bach runtergehen. Also ich spüre das in meiner Umgebung. Ich bin ja doch jeden Tag draußen mit dem Hund
Ja.
und ich sehe die Nachbarn, dass der Grad der Empörung quasi jeden Tag wächst. Ich habe gerade zwei ältere Herrschaften am Friedhof unten beobachtet. Ich wohne am Friedhof deswegen. Und der Erregungsgrad ist deutlich zu spüren, dass sich die Menschen tagtäglich immer mehr aufregen. Woran machst du das denn fest, dass da jetzt etwas, wie auch immer geartetes Positives für uns kommt?
Folgende Vermutung. Menschen lernen weniger über Theorie, also über das Lesen von Büchern oder Texten, schon ein bisschen mehr, zum Beispiel, wenn sie sich Filme ansehen. Ja, Infotainment, wenn das gut gemacht ist, sie sich in eine Rolle versetzen können, dann nehmen sie schon mehr mit, aber am meisten durch gefühltes eigenes Erleben. Daher, nehmen wir mal an, wenn ein globaler Systemwechsel geplant wäre, durch welches Szenario müsste die Bevölkerung gehen, um den optimalen Lerneffekt mitzunehmen? Das Szenario ist das Erleben der Unnotwendigkeit von den Eigentumsstrukturen und Geldverhältnissen, an die sie sich über viele Generationen gewöhnt haben. Das heißt, wenn man ihnen jetzt das wegnimmt, aber nicht als, wie soll ich sagen, als Besteuerung, nicht als Raub, ja, nicht als Diebstahl oder irgendetwas, das offiziell gegen Normen verstößt, sondern quasi als Kollateralschaden einer Pandemie. Sie aber dann auf der anderen Seite mit den Zahlungsmitteln versorgt, dass sie sich selbst alles Lebensnotwendige beschaffen können und vielleicht in einem zweiten Schritt dann sogar bestimmte Technologien, die vorher am Markt nicht vorhanden waren. Ich denke jetzt vor allem an sauberes Wasser, an freie Energie, an Nahrungsmittel, die sich jede Familie selbst herstellen kann. Ja, also wenn wir diese Dinge in die Hand bekommen, sodass kleine Familien oder Sippen oder kleine Dörfer komplett autark werden können, ohne noch von irgendeinem Netz oder einem Versorger abhängig zu sein, dann werden diese Menschen, und zwar durch das eigene Erleben, lernen und erfahren, was am alten System falsch war und was im neuen System besser läuft.
Also das kann ich gut nachvollziehen, diesen Gedanken, dass das ein Lernen durch Schmerz quasi, dass das funktioniert.
Ja,
Ja,
Trennungsschmerz, richtig.
kann ich durchaus verstehen, aber ich sehe ehrlich gesagt nirgendwo, dass diese globale Elite, die ja den Planeten vergewaltigt und geplündert hat über die letzten Dekaden, dass da auch nur ansatzweise irgendwo die Intention besteht, das Ganze jetzt in so ein positives Feld zu führen. Also ich glaube eher, dass diese Machtelite dran ist, das Ganze, dass also über uns so eine Glocke gestülpt wird und so der Superstaat, der jetzt alles kontrolliert und wir dann die Arbeitssklaven werden. Das sind auch die Befürchtungen, die viele Menschen jetzt haben, die seit langer Zeit diese Geschehnisse beobachten. Also 11. September angefangen, die ganzen Kriegswirren, die wir die letzten Jahre haben, die Blöcke, die sich wieder auftun. Ich versuche gerade deinen Optimismus ein bisschen zu teilen. Ich kann ihn nur nirgendwo sehen in den bei den Entscheidungsträgern. Ja.
Das wird wahrscheinlich im April dann der Fall sein. Also wenn die Stimmen, die jetzt über verschiedene Kanäle im Internet Informationen ausstreuen, die natürlich auch Desinformationen sein können, das wird man sehen, wenn dieser Zeitrahmen überschritten ist, dann soll es ja bis Mitte April zu gewissen Änderungen kommen, die wir auch in den öffentlichen Medien, in den dann neu gestalteten öffentlichen Medien sehen werden. Ja, das heißt, was passiert zum Beispiel mit der deutschen Regierung? Was passiert zum Beispiel mit dem Deutschen Bundestag? Ja, tagt der noch? In welcher Form? Kann die Regierung noch Beschlüsse fassen? Ja, wer zieht sich zurück? Wer ist noch nicht Corona-positiv und wird wie oft getestet? Ja. Also wenn wir uns ansehen, dass die englische Königin bereits isoliert wurde, dass Prinz Charles angeblich Corona-positiv ist, also wenn wir einfach auf die sogenannten Corona-positiv Getesteten schauen, die aus diesem Grund, was ja eigentlich witzig ist, weil ja 80% derer, die Corona haben, keine Symptome haben, ja, dennoch werden die isoliert und aus dem Verkehr gezogen. Und wenn man sich dann genauer auch ansieht, dass beispielsweise in Italien angeblich 60 Priester am Coronavirus gestorben sind. Ja, also ich frage mich schon sehr, wie das gehen soll. Andererseits gibt es Medienberichte und sogar Videos, dass die italienischen Carabinieri in bestimmten italienischen Dörfern in der Nähe von Sizilien Mafia-Bosse festgenommen haben. Und da steht dann explizit die Bemerkung dabei, das war nur möglich, weil die Straßen leer waren. Ja. Also jetzt überlegen wir uns mal, Rom fordert Hilfe in der Corona-Krise Und jetzt muss man sich überlegen, von wem? Also nicht von der Johns Hopkins Universität, ja, oder irgendeiner WHO oder Gesundheitsamt, vom amerikanischen Pentagon. Ja, so als hätten die dort die Ärzte, ja, mhm, die also wüssten, wie man dieses Virus besiegt. Also man muss hier wirklich nur eins und eins zusammenzählen, dann sieht man, es findet also tatsächlich eine Desinfektion statt. Vielleicht könnte man das auch ein Virus nennen, aber ich würde sagen, es handelt sich eher um die sachte und leise Entfernung der organisierten Kriminalität im weltgrößten Maßstab, den wir je erlebt haben.
Ich kann mir gerade vorstellen, auf was du alles so anspielst. Ich glaube, es hat mit dem 17. Buchstaben im Alphabet zu tun. Kann das sein?
Ja,
so,
auch.
Ja, okay.
Ja, ja.
Da gibt es auch bei uns, also wirklich auch in der Community, heftige Debatten diesbezüglich.
Hast du den Tweet von Klaus Kleber gelesen?
Ja, da habe ich...
Wo 17 und in Klammer auch noch im Wort 17.
Ja, also ich verstehe schon. Und das hat bei uns auch heftige Debatten ausgelöst, ja, weil es gibt welche, die sagen, das ist das Optimum jetzt und da können wir uns auf eine neue Welt freuen, und es gibt andere, die sagen, also das ist wieder der gleiche Käse, wie schon oft durchs Netz gegangen ist. Also ich lese auch von vielen amerikanischen Truppen, die hier sind, und ich kriege das aber nirgendwo mit, so richtig. Egal, also auf jeden Fall, du bist der Meinung, dass sich hier eine große Änderung demnächst manifestieren könnte. Das höre ich so daraus, ja.
Ja, es muss sich eine Änderung manifestieren. Spielen wir mal ein Szenario durch. Ja? Mhm. Nehmen wir mal an, der April geht ins Land, wir haben Anfang Mai, wir sind immer noch im Ausgang beschränkt, wir haben immer noch diese merkwürdige Notstandsgesetzeslage. Niemand im Land, in der Politik, fühlt sich eindeutig verantwortlich. Was würde dann passieren? Also wie würde die Bevölkerung reagieren? Die würden wahrscheinlich ein Gegenparlament aufstellen. Ja? Die würden wahrscheinlich, wie es jetzt schon einige Anwälte versuchen, einige Politiker verklagen wegen Amtsmissbrauchs, dass sie den Notstand ausrufen, ohne klinische Gründe dafür zu haben, etc. Nicht? Also dieses Szenario, das wir jetzt haben, lässt sich im alten System nicht lange aufrechterhalten. Nicht ohne Begründung. Ja? Es lässt sich wahrscheinlich nicht länger als 8 Wochen unbegründet aufrechterhalten. Denn dann ist in der Bevölkerung eine gewisse Schmerzgrenze erreicht, wo die Menschen sagen, okay, wir sehen, dass hier eigentlich doch nicht so viele Menschen sterben. Nicht? Da gibt es ja in der Anstalt, haben sie ja gesagt, Zehntausende werden sterben. Mit welcher Kompetenz, ja, lehnen sich die so aus dem Fenster? Indem sie sich vorher über den Dr. Wodak lustig machen, ja, und dem Inkompetenz unterstellen, sagen dann die Kabarettisten, Zehntausende werden sterben. Wo haben die diese Info her? Ja, also meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass das, was jetzt läuft, nicht lange durchgehalten werden kann, von wem auch immer.
Weil es bald auffällt, wenn diese Panik
genau
in den Krankenhäusern ausbleibt.
Ohne plausible Begründung funktioniert das nicht. Sie haben es ja nicht einmal in Afghanistan geschaffen, ja, das Land unter ihre Kontrolle zu kriegen, ja noch viel weniger in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Das funktioniert nicht. Und das wissen auch die, die sozusagen die Befehlshaber über militärische Streitkräfte oder was auch immer jetzt an einem neuen Machtapparat im Hintergrund im Handeln ist, wissen ganz genau, dass sie eine bestimmte Zeit haben, eine Frist. Und wenn die abgelaufen ist, muss sich etwas verändert haben. Und zwar so, dass es die Bevölkerung A wirklich versteht und B auch positiv annehmen kann. Ja. Also sie können definitiv nicht hinter jeden Bürger Europas einen amerikanischen Soldaten als Aufpasser stellen, beispielsweise. Ja, egal wie der bewaffnet ist. Es wird alles das wenig funktionieren. Und auch diese amerikanischen Soldaten werden Lebensmittel benötigen, ja, und Güter des täglichen Bedarfs. Und wenn die jetzt ganz Europa wirtschaftlich komplett runterfahren, dann können sich die das auch nicht mehr beschaffen. Also es wird nicht funktionieren. Dieses Negativszenario, dass man jetzt mit dieser Pandemie die Menschen erst recht versklaven will, das funktioniert genauso eben nicht. Das kann nicht funktionieren. Die subtile Art und Weise, dass man über irgendwelche entfernte Strommessgeräte, ja, oder über technisch manipulierte große Fernsehapparate, die Wohnzimmer mitfilmen und mithören, nicht? Oder dass man über gesetzlich verpflichtete Brandschutzmelder Abhörspione in die Wohnungen installiert und so, das funktioniert. Das funktioniert, und das war auch das alte Szenario, und das wurde ja breitest flächendeckend ausgerollt. Und jetzt haben wir aber genau diesen disruptiven Prozess. Genau in der wunderbaren Entwicklung, das denken wir bitte an das Internet of Things, Das wäre also in Wirklichkeit, es gibt eine wunderbare Karikatur, über die ich sehr gelacht habe, der Internet of Ransomware Things. Also das Internet der erpresserischen Gegenstände, wo so ein Mann in
Wie
seinem
heißt das?
Schlafrock in
Kannst du
der Küche steht.
das nochmal sagen, den Begriff, wie das heißt?
Der Internet of Ransomware Things. So
Ransom.
Ransomware, das sind diese Erpressersoftware, die deinen Laptop verschlüsselt, alle Dateien verschlüsselt
Und
und dann
man
musst du
kriegt, wenn man Geld
üblich dann
zahlt,
irgendwas
ja.
zahlen und kriegst dann einen Code oder auch nicht, ja. So, und jetzt stell dir mal vor, da steht also ein Mann in seinem Schlafrock in der Küche und der Toaster sagt, erst zahlst du einen Euro, sonst verbrenne ich dir den Toast. Oder der Kühlschrank geht nicht mehr auf. Du hast praktisch jetzt mit dem Internet of Things überall einen Geldschlitz eingebaut und musst überall zahlen, sonst funktioniert nichts mehr.
Lustiger Gedanke,
Ja, genau. Aber an dem Punkt waren wir. Technologisch, ja, also in der Rollout war bereits da. Man hatte die Menschen genau an dem Punkt, um sie bei den Gütern des täglichen Bedarfs, und zwar auf Schritt und Tritt, ja, auszubeuten und abzuzocken. Über eine Technologie, die sie eigentlich positiv wahrgenommen haben, und gesagt haben, oh Gott, ich brauche gar nicht mehr einkaufen gehen, der Kühlschrank bestellt mir alles und irgendwer liefert es dann. Ja. So, das heißt, die negative neue Weltordnungsstruktur war komplett im Plan. Die war eigentlich, ich könnte sagen, 5 Minuten vor dem Ziel. Und jetzt kam dieser disruptive Event. Und wenn jetzt bestimmte Leute meinen, das kommt auch wieder von der negativen Gruppe, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil die hätte keinen Grund, die hätte dieses Ereignis überhaupt nicht gebraucht. Hätte es nicht gebraucht. Ja? Wir hätten einfach nur, alles, was sie hätten tun müssen, ist die gesetzlichen Bestimmungen der Bilanzierung, ja, des Rechts überall flächendeckend wirklich anzuwenden. Die Verschuldung der Staaten, der Banken und der privaten Unternehmen ist bereits so überbordend, dass sie ohne dies jederzeit eine Börsenblase hätten platzen lassen können, indem sie beliebige Unternehmen, die sie sich nur hätten aussuchen können, wie von einer Speisekarte, ja, in die Insolvenz schicken können, um sie dann billig aufzukaufen. Alles das war vorbereitet und das hätte auch funktioniert. Ja, unter dem Deckmantel des alten Rechtssystems hätte man das locker durchziehen können. Ja, ein paar gekaufte Journalisten hätten drüber geschrieben im Vorfeld, oh, da ist was im Busch. Zack, weggeräumt, gekauft, ja, wie wir es halt immer schon erlebt haben. Ja. Das heißt, alle diese Instrumente waren erprobt, über Jahrzehnte hindurch optimiert und alles, was noch gefehlt hat, ist sozusagen die konzertierte Aktion, das alles gleichzeitig einzusetzen. Und 5 Minuten bevor das passiert, haben wir den Ausbruch einer sogenannten Pandemie. Also ich kann einfach von der Logik her das nicht anders interpretieren als von einer wie auch immer zu interpretierenden Gegenseite. Ja, was auch immer die jetzt im Busch hat. Es gibt ja einige, die auf diversen Kanälen informieren in YouTube und die sagen, in Europa sollen jetzt angeblich wieder die Monarchien neu errichtet werden. Spannender Gedanke. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das auch nur als Übergangsmodell vorstellen, weil ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung wurde ja so sozialisiert und konditioniert, dass sie sagen, Demokratie ist ein Fortschritt im Vergleich zur Monarchie. Ja. Natürlich gibt es rein theoretisch, hat es auch immer in der Geschichte, die Idee des gutmütigen Diktators gegeben. Ja, also der sozusagen der Vater ist, die Vaterfigur.
Der sanfte
Und dieser,
Tyrann.
genau, der gutmütige Tyrann, ja, der wohlwollende Tyrann, der also die ganze Macht in sich vereinigt, aber seinem Volk permanent immer nur Wohltaten erbringt. Ja, in der Theorie sind das alles schöne Muster. Die Frage ist nur, ob man solche Menschen als Individuen vor allem in der heutigen Zeit auch wirklich findet. Ja, und wem man dann sozusagen jetzt diese Rolle zuschreibt und wie sich der dann in dieser Rolle fühlt. Ja, also ich halte die Rolle eines gutmeinenden Diktators und Tyrannen eigentlich als eine Zumutung. Ja, ich glaube kaum, dass das psychisch ein einzelner Mensch ertragen könnte. Ja. Noch dazu, wenn man sich vorstellt, welche Lobbys und Gruppen heute mit Erwartungshaltungen in rund um die Uhr drangsalieren würden.
Also ich glaube, in Bayern triffst du da auf offene Ohren bei diesem Gedanken, einen König wieder zu installieren. Also da gibt es ja sehr viele, die
Wenn
immer
ich mir
noch dem.
Neuschwanstein anschaue, der ist
Die,
ja für die
die,
Architektur nicht das Schlechteste.
also es gibt viele, die dem Ludwig nachweinen. Also
Ja.
ich muss gestehen, es ist hier wahrscheinlich, ist es gar nicht so abwegig, der Gedanke.
Ja,
Aber
ja, ja.
ich versuche das gerade mal zu greifen, das Szenario, das du aufgespannt hast. Also es war gar nicht notwendig, diesen globalen Kollaps von Seiten des Deep State, weil das wäre sowieso gekommen. Man hätte die Instrumente gehabt, um das überhaupt, um diesen New World Order umzusetzen. Das war schon lange eigentlich eingepreist in die ganze Geschichte. Aber jetzt kommen hier Akteure auf den Plan, die dem Deep State sozusagen ein Bein stellen. Und das wird sich in der unmittelbar nächsten Zukunft manifestieren, weil, wie gesagt, wenn das alles gar nicht stimmt mit diesen Pandemiezahlen, dann wird sich das vor unseren Augen offenbaren innerhalb der nächsten Monat, 6 bis 8 Wochen, schätze ich jetzt mal. Weil dann ist es evident,
spätestens 6 Wochen.
Die Totenzahlen bleiben aus, das ist, dann wird es den Leuten immer mehr klar, dass da etwas anders ist, und da muss es dann schon umgesetzt worden sein. Ja.
Da brauchen sie ein neues Narrativ.
Okay, aber dann, wer ist da dahinter? Kann man das, also viele sagen ja, dass da Trump mehr oder weniger derjenige ist, der den Sumpf austrocknet und die ganzen Sumpfungeheuer wegschicken möchte. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich habe ehrlich gesagt von dem noch nicht einen geraden Satz gehört, der irgendwie mit Substanz ist, außer dass er irgendwie sagt, this is gonna be beautiful and this is great and we're doing awesome und da, da, da. Also diese Plattitüden, die er absondert, sind für mich eigentlich oft nur Luftblasen. Ich weiß aber nicht, wer wirklich hinter ihm steht. Was denkst du denn, wer da wirklich jetzt die Hebel der Macht in die Hand nehmen möchte?
Wir können hier nur spekulieren. Eines ist klar, im gesamten alten System waren die Politiker und insbesondere auch die Präsidenten, auch die man früher die mächtigsten Männer der Welt genannt hat, waren eigentlich immer nur Schauspieler beziehungsweise diejenigen, die das vorgelesen haben, was andere ihnen auf den Zettel geschrieben haben. Besonders lustig und interessant und sichtbar war das ja bei Obama, wenn dem mal der Teleprompter umgefallen ist, dann hat er mitten im Satz zum Reden aufgehört.
Der hat also, in einer sechsten Klasse hat er mit Teleprompter eine Ansprache gehalten.
Das war so lustig.
Also,
und ich werde auch nie vergessen, wie er in seinem Wahlfeldzug gesagt hat, er war jetzt schon in 50 Bundesstaaten der USA und die letzten 2 besucht er auch noch.
Lass mich mal rechnen. Die haben doch nur 50, gell? Wie war das?
Also es ist wirklich großartig. Und das waren ja schon irgendwie Fingerzeige und Hinweise für die denkenden Teile der Bevölkerung. Schaut doch bitte mal genau hin, was da eigentlich abgeht. Ja? Und ich möchte jetzt natürlich niemanden, der diese Rolle spielt, persönlich nahe treten. Noch dazu kenne ich ja diese Menschen auch gar nicht persönlich. Ja? Aber sie spielen eine Rolle, keine Frage. Und es werden ihnen Skripte geschrieben. Und jetzt fragst du, wer steht dahinter? Definitiv wird man die, wenn sie intelligent sind, und davon gehe ich zunächst mal aus, nicht als Individuen mit einem bestimmten Namen kenntlich machen. Das wäre viel zu riskant. Solche Bewegungen, solche Änderungen, solche Strukturen leben genau davon, dass man sie nicht kennt, nicht namentlich. Ja? Wenn man ihnen jetzt ein Logo verpasst, nennen wir es Q oder nennen wir es wie auch immer, oder die Patrioten, ja, vollkommen egal, dann ist das auch keine einheitliche Bezeichnung, denn die sind ganz sicher kein registrierter Verein, ja, keine eingetragene Partei oder was auch immer, sondern das ist eine Gruppierung, die darauf eben angewiesen ist, dass man nicht genau sagen kann, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ja? Nur so kann man überhaupt in solchen Gruppierungen etwas verändern, im alten System. Denn in dem Moment, wo du einen Standpunkt hast, ein Hauptquartier, eine Mitgliederliste, ja, oder was auch immer, bist du sofort verwundbar. Es geht nicht. Das heißt, solche Gruppierungen leben nur davon, dass niemand sagen kann, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu.
Okay, das heißt also, das wird dann alles auch im Verborgenen passieren. Also es ist gar nicht Absolut. So, es wird Absolut. Nicht ein Herr Klaus Kleber plötzlich vorlesen und sagen, hallo Leute, ich habe einen neuen Text geschrieben bekommen, den möchte ich euch jetzt verkünden.
Ja, ein bisschen tun sie das ja schon, nicht? Harald Lesch hat ja schon gesagt, man soll den Anordnungen der Besatzung Folge leisten.
Ja, gibt es auch verschiedene Interpretationen. Also ich meine, der hat es zweimal gesagt und nicht nur einmal. Deswegen ist ein Versprecher schon wieder unwahrscheinlich. Aber glaubst du wirklich?
Das sind für mich schon eindeutige Fingerzeige. Man kann jetzt noch darüber schmunzeln. Ja, man kann sagen, vielleicht hat er da einen Spaß gemacht, weil er ein paar Verschwörungstheoretiker jetzt den Leim gehen lassen will. Wäre ja auch noch eine Interpretation. Aber wenn sich das häuft und wenn wir vor allem in 4 bis 6 Wochen über die Kanäle der öffentlichen Medien, die dann wahrscheinlich anders funktionieren werden, anders strukturiert sind, Meldungen erhalten, dass jetzt tatsächlich ein anderes System im Anlaufen ist, dann wird für uns Klarheit bestehen und dann ist eines auch für mich absolut verständlich, die Bevölkerung wird auf eine ganz andere Art und Weise in die Pflicht genommen als im alten System.
Inwieweit?
Im alten System konnten in Wirklichkeit die Menschen alle Verantwortlichkeiten abschieben.
Ach so, eine Vollkasko-Mentalität. So,
Ganz genau.
Ja, okay.
Ja. Die gingen alle 4, 5 Jahre zu einer Kiste und haben dort einen Zettel hineingeworfen und dachten, damit haben sie ihre Pflicht getan. So wird es nicht weitergehen, sondern es wird in den Gemeinschaften, werden die Menschen sich einfach nach ihren Kompetenzen und Fähigkeiten und Vorsicht, nicht nach ihrem akademischen Titel, nicht nach ihren Zeugnissen, ja, nicht nach ihren Büchern, die sie geschrieben haben, sondern nach dem, was sie wirklich können, ja, und was sie für andere tun können, wenn sie sich völlig neu strukturieren und organisieren. Und das wird dann die Grundlage für eine neue Gesellschaft sein, und zwar eine selbstverantwortliche, weil dann jeder ganz genau weiß, dass er nur das tun wird, wo er wirklich kompetent ist, weil er dann, dadurch, dass er es tut und fühlt, auch die Grenzen seiner Fähigkeit erleben wird. Und das ist das, was man uns heute genommen hat. Heute hat man uns auf bezahlte Posten gesetzt, ja, in verschiedenen Firmen oder auch beim Staat, mit bestimmten Erwartungshaltungen und Rollenbeschreibungen. Hin und wieder gibt es stichprobenartige Überprüfungen, wobei die natürlich dann auch durch Geld etwas reduziert werden können. Aber im Wesentlichen, ja, möchte man bloß keine Veränderung, alles läuft wie bisher und alle schauen aufs Bankkonto. Ja? Und das wird es in der Form in der Zukunft nicht mehr geben, sondern die Menschen werden sich im Vorfeld überlegen, was können sie, was wollen sie überhaupt können, ja? Was werden sie dann für andere auch tun, was trauen sie sich zu, was sind die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Und auf die Art und Weise erfolgt eine neue Art der Selbstorganisation. Und das sind wir am Anfang noch nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, gewohnt. Da haben wir noch keine Übung drin. Denken wir an unsere Schulen, wie die heute ablaufen. Ja? Also die Kinder, die lernen scheinbar heute durch Zuhören. Ja, durch Zuhören, durch nicht selbst denken und durch nicht widersprechen. Aber durch die drei Methoden hat noch keiner wirklich was gelernt.
Okay, also dann, ich versuche es mal in einen Satz zu bringen. Es stehen große Veränderungen vor uns und du bist eigentlich durchaus positiv gestimmt, auch wenn sich momentan alles gerade noch ultra chaotisch und kompliziert anhört.
Ja, ja. Das hängt aber vor allem auch damit zusammen, dass ich ja, wie soll ich sagen, die normativen Wissenschaften, also die Pseudowissenschaften verlassen habe und eine eigene Form von Wissenschaft gegründet habe, die systemischen Wissenschaften. Und systemische Wissenschaften begreifen sich als Teil eines übergeordneten Ganzen. Das heißt, die systemischen Wissenschaften sind sich bewusst, dass sie eine bestimmte Rolle in einer Gesellschaft erfüllen, auch ihre eigenen Grenzen, ihre eigenen Entwicklung. Und sie gehen von einem Lebensprozess als Axiom, als Grundlage aus und nicht von der toten Materie. Das ist der wesentliche Unterschied. Man hat uns von klein auf beigebracht, dass im Urknall die tote Materie vor 15 Milliarden Jahren wie auch immer entstanden sei. Und dann müssen wir durch verschiedene Schichten. Da haben wir also die atomare Ebene, dann haben wir die elektromagnetischen Kräfte der Moleküle, dann sind wir bei der Chemie, dann kommt die Biologie, da setzt sich der Kohlenstoff drauf, ja. Dann kommt die Vernetzung in der Struktur des Gehirns und irgendwo, irgendwann entsteht genauso unerklärt und zufällig wie der Urknall auch das menschliche Bewusstsein. Das ist genau die Punkte, die eigentlich relevant wären. Wann ist alles entstanden? Wann ist das Bewusstsein entstanden? Werden mystifiziert. Die werden also quasi in einem Geheimnis versteckt und sie werden weit, weit weg von den Menschen gebracht. Denn wenn ich das wirklich verstehen will, den Zusammenhang zwischen Urknall und Bewusstsein, dann muss ich 5, 6, 7 verschiedene Wissenschaften komplett verstehen, muss sie dann an den Schnittstellen zusammenführen und muss noch darüber hinaus forschen. Und das geht sich natürlich in einem Menschenleben gar nicht aus.
Okay.
Klug gemacht.
Ja,
ja. Kann kein Mensch begreifen. Wenn ich aber das grundlegende Axiom jetzt umdrehe und ich sage, Bewusstsein ist fundamental, dann brauche ich nur eine Ableitung. Daher ist alles andere nur Kommunikation. Und plötzlich habe ich eine wissenschaftliche Grundlage für Kontakte zu Verstorbenen, ja, für Naturwesen, ja, für verschiedene feinstoffliche Körper, ja, von Menschen, aber mit auch für das ewige Leben, ja, für die Beeinflussung physikalischer Effekte. Ich denke jetzt hier an den Dr. Walter von Lukadu, ja, alles das. Ich denke auch an das Wort von Nietzsche, der gesagt hat, es gibt nur eine Kraft im Universum und das ist der Wille.
Okay.
Nicht? Denn wir können ja nur sagen, mit dem Willen kann ich meinen Finger bewegen, ja, und der Wissenschaftler misst hier elektrische Impulse.
Ich
aber
verstehe.
Was zeigt den elektrischen Strom? Ich sage, der Wille. Ja, mehr brauche ich nicht. Ich gehe von dem Axiom des Bewusstseins aus, ja, und messe dann die Phänomene, die aus dem Bewusstsein entstehen.
Also du
und
hast
das Wundervolle ist, wenn ich die tote Materie, also eine Existenz da draußen, negiere und sage, die gibt es gar nicht. Es gibt immer nur die geistigen Modelle, die wir uns von etwas machen, das wir als eine Welt außerhalb beschreiben wollen. dann gibt es auch nie wieder den Streit darum, wer hat Recht und was ist die objektive Wirklichkeit.
Also du hast dich...
erleben, wie gut sich verschiedene Modelle für unsere Kommunikation und für unseren Dialog und Austausch eignen. Und darum geht es in Wirklichkeit. Um die Qualität unseres Dialogs und unserer Kommunikation. Und nicht darum, Recht zu haben in Bezug auf eine nach außen verlagerte, tote Materie.
Okay, also du hast dich quasi in diesen von den systemischen Wissenschaften gelöst oder du bist in einer systemischen Wissenschaft, die quasi ein Bindeglied darstellt zwischen all diesen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.
Richtig.
Und stellst es auf eine andere Grundlage, so nicht so nach dem Motto, was man uns erzählt hat, kosmischer Staub, biologischer Schleim, Affe, Physik, Nobelpreis, ja, so nach dem Motto, ja. Es kam alles auf einmal daher, sondern da, am Anfang war das Wort, also das Bewusstsein sozusagen, ja, und daraus richtig. Ergibt sich dann alles andere.
So ist es.
Und viel richtig. Von dem, was unsere Wissenschaftler geglaubt haben zu verstehen, ist eigentlich alles noch gar nicht geklärt, weil das auf einer ganz falschen Grundlage ist. Das ist
ein intellektuelles Regelwerk, ja, in den einzelnen Fachwissenschaften,
okay.
Dass wir auf den Grundlagen der Logik, in der Regel aristotelische Logik und damit materialistische Logik, ja, materialistisch heißt zum Beispiel das Ausschließlichkeitsprinzip. Das Ausschließlichkeitsprinzip, ja, geht auf Materialismus zurück, denn es kommt von der Beobachtung, dass am selben Ort zur selben Zeit nur ein Gegenstand sein kann. Ja, es können nie zwei Gegenstände zur selben Zeit am selben Ort sein. Ja, daraus entwickelte sich das aristotelische Entweder-Oder. Wenn ich jetzt aber die Wirklichkeit als Welle beschreibe oder als Energieform, dann können Wellen sich harmonisch überlagern, ja, dann komme ich zu Akkorden, ja, dann komme ich zu Harmonien und dann gibt es sehr wohl ein sowohl als auch und zwar auch eines, das die Qualität erhöht. Und dann bin ich im Postmaterialismus in dieser Denkweise. Und in einer Welt, wo wir die Knappheit der Ressourcen längst überwunden haben, dürfen wir natürlich nicht auf materialistische Art und Weise über ein verknappendes Geldsystem in diesem materialistischen Tausch bleiben, weil damit die Qualität der Information leidet, weil wir ja wie beim Pokerspiel, im Nullsummenspiel, entweder mit dem Pokerface keine Information weitergeben oder mit dem Bluff vorsätzlich täuschen. Weil wir auf materialistische Art und Weise immer etwas mehr haben wollen vom anderen, als wir selbst bereit sind zu geben. Wenn wir aus dem gleichzeitigen Geben-Nehmen-Spiel aussteigen und gemeinsam co-konstruieren, etwas, das wir wollen, und wo wir uns auch in Echtzeit immer absprechen, ja, dass sich das auch in der Evolution verändern kann, dann brauchen wir diese alten materialistischen Denkmodelle nicht mehr. Materialismus ist ja nicht etwas, was man ethisch als verwerflich bezeichnen sollte. Ja? Oder wo man vielleicht auch sagt, religiös macht das keinen Sinn. Es ist einfach ein sehr beschränktes Denkmodell, das aus dem falschen Verständnis des Universums entstanden ist. Da draußen wäre, abgegrenzt vom menschlichen Bewusstsein, Materie und Energie. Wir sagen, erst war das Bewusstsein da, daher ist alles andere Kommunikation und das Bewusstsein lenkt dann alles, wie auch immer wir das beschreiben wollen. Dieser Ansatz verlagert das Wunder der Schöpfung in jeden einzelnen Menschen hinein. Und das ist das Schöne, jeder ist alleine durch Erkenne dich selbst von Anfang an ein Wissenschaftler. Ja? Die größte Erkenntnis findet immer im Inneren jedes einzelnen Menschen, jedes Bewusstseins statt. Und das ist mal von Anfang an, da muss keiner studiert haben.
Lieber Franzi, mir war jetzt gar nicht klar, dass wir solche Räume aufmachen in diesem Gespräch, wo uns das hinführt. Ich würde sagen, das müssen wir auch mal viel tiefer noch analysieren. Also ich würde mich freuen, wenn wir bei anderer Gelegenheit auch vielleicht im Austausch mit den Kollegen das Ganze noch mal ein bisschen auf eine höhere Ebene schieben. Ich würde an dieser Stelle gerne hier einen Deckel drauf machen, weil sonst guckt es niemand an, wenn es zu lang dauert. Die Menschen werden überflutet mit Informationen. Ja, ja. Aber noch eine ganz kurze, letzte abschließende Frage. Ich höre raus, dass du durchaus positiv geschwingt bist und auch große, fantastische Veränderungen so am Horizont auftauchen siehst. Was ist dein... Kannst du uns einen Gedanken mitgeben am Schluss? Zeichne mal die Zukunft im Oktober 2020.
Oktober 2020 ist vielleicht etwas kurzfristig. Nehmen wir den März 2021.
Okay, ja, ist gut. Ja.
Also jetzt in einem Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass es dann schon Gemeinschaften geben wird, also so kleinere Siedlungen, auf Flächen, die bisher noch die industrielle Landwirtschaft bearbeitet hat, die dann aber kleinräumig neu bepflanzt werden, mit Büschen, mit Bäumen, mit Wohnsiedlungen für einzelne Familien. Dadurch, durch diese kleinräumige Struktur, kommen dann auch wieder die Wildtiere zurück, die Insekten sowieso. Die vergifteten Böden werden sich wieder erholen, vor allem wenn wir dann auch die richtigen Pilze dort verwenden, ja, etc., weil wir wissen im Prinzip ja, wie das geht. Und dann erhalten diese Familien, die mit der Natur gemeinsam leben, die Technologie, um freie Energie für sich zu verwenden, sauberes Wasser, ja, Nahrung herzustellen, unabhängig vom Wetter, ja, durch Hydroponik und Aquaponik, gerne auch in geschlossenen Räumen, ja, also in Pflanzhäusern oder im eigenen Keller. Ja, also da kannst du Fische züchten, da kannst du Pilze anbauen, da kannst du jedes Gemüse wachsen lassen, das du nur möchtest. Ja. Und sie werden dann über Fabricator, also diese dreidimensionalen Drucker, ja, werden sie sich auch Kleidung und Gegenstände des täglichen Bedarfs selbst herstellen können. Möglicherweise werden sie sogar die Elektromobilität ihrer eigenen Autos ausdrucken können. Ja, denn bei Wikispeed beispielsweise sieht man schon, wie das geht. Ja, das ist ein Netzwerk von Autobastlern, die mit 3D-Druckern, mit Carbonfasern sich die Karosserien ausdrucken für Autos, die beliebige Antriebe haben und jeden Crashtest aushalten, ja, wie in der Formel 1, selbes Material. Und die können auf Knopfdruck ja, das Automodell ändern. Ja, und nicht erst nach 10 Jahren, wenn sich irgendwelche Fließbänder amortisiert haben und Fertigungsroboter wie in der heutigen Automobilindustrie. Ja. Das heißt, ein Freund an der Wirtschaftsuniversität von der Abteilung für Organisation hat vor vielen Jahren mir gesagt, für ihn ist die ganze Ökonomie, also die Mangelwirtschaft, die Optimal Use for Scarce Resources, die den Mangel schon in die Definition eingebaut hat, für ihn ist diese Ökonomie immer Logistik. Denn er sagt, erst muss ich Rohstoffe von A nach B bringen, dann Produkte von B nach C, dann Zahlungen von C nach D. Ja? Also es geht eigentlich alles immer um Logistik. Logistik beschreibt die ganze Ökonomie für ihn am besten. Und ich habe ihm gesagt, ich kann das gut verstehen, ist ein eleganter Zugang. Aber mein Endziel wäre es, dass ich immer den Ort der Produktion und den Ort des Konsums an einem Punkt lege. Dass ich also an jedem Punkt, dort wo ein Bedarf besteht, auch sofort die Produktion anwerfen kann für alles, was die Menschen benötigen. Und wenn wir das schaffen, dann siehst du sofort, dass wir die Ökonomie und die Logistik einfach wegrationalisieren, dass wir sie nicht mehr benötigen. Und wenn wirklich die Effizienz der Maßstab der Ökonomie sein soll, dann ist es offensichtlich am effizientesten, die ganze Logistik und die ganze Ökonomie wegzurationalisieren, so wie ich die Ärzte wegrationalisiere, wenn wir alle gesund sind. Ja, so, und wie ich die Rechtsanwälte und Richter wegrationalisiere, ja, wenn wir keine Straftaten mehr begehen.
Okay, also es muss ich jetzt erst prozessen alles. Also mein Prozessor läuft gerade alles, muss diese ganzen Informationen verarbeiten. Also auf jeden Fall, ich höre raus, dass du durchaus positiv gestimmt bist in dieser großen Krise. Und ich freue mich, ich würde mich so freuen, wenn du recht hast, wirklich. Ich bin schon, ich würde mich freuen, wenn das alles passt. Ich traue mich nur nicht, mich in diese Hoffnung hineinzuschwingen, weil ich schon so oft enttäuscht worden bin von solchen Prognosen, dass ich innerlich so einen Schutzmechanismus aufgebaut habe, nicht auf jedes Pferd aufzusteigen. Aber wenn das passiert, Franz, dann haben wir viel zu sprechen in Zukunft, weil dann müssen wir diese neue Welt auch zeichnen. Ja.
Ist mir absolut klar. Ich möchte das auch nicht als Prognose bezeichnen, sondern als meine persönliche positive Erwartungshaltung. Und warum habe ich diese Erwartungshaltung? Weil ich diese Technologien kenne. Weil ich weiß, dass es möglich ist. Und wenn jetzt ein Rechnungswesenprofessor, der eigentlich weit ab vom Schuss ist, von diesen ganzen technologischen Bereichen, den versiegelten geheimen Labors der Industrie und der Militärs, ja, wenn sogar der das schon weiß, dann wissen die hinter den Kulissen das 5-mal so genau. Und wenn da ein denkender und fühlender Mensch dahinter steht, ja, dann kann ich nicht verstehen, warum der Menschheit diese Möglichkeiten nicht eröffnen sollte. Und das ist meine Grundhaltung. Ich habe Vertrauen in Intelligenz und in das richtige Herz dieser Menschen, ja, die wo auch immer Knöpfe drücken, ja, und in eine Zukunft führen, die wir uns dann alle wünschen.
Sagt der außerordentliche Professor für Rechnungswesen an der Wirtschaftsuni in Wien. Franz
sozusagen.
Hörmann.
Ja, genau.
Lieber Franz, ich danke dir für deine ganzen Einschätzungen, für deine Analysen und ich wünsche mir sehr, dass wir uns dann wiedersehen, wenn wir genau das besprechen werden, um das umzusetzen. Also alles Gute für dich nach Wien und Servus und Baba.
Für dich ebenso, Robert. Ich lade mir alle deine Interviews, ja, und Vorträge immer herunter und höre sie mir auf USB-Stick im Auto an.
Wow.
Also
MP3.
Hab noch keinen Versagen.
Oh, das ehrt mich jetzt sehr. Also in diesem Sinn doppelt Dankeschön für die Zeit, die du hattest und alles Gute für dich.
Auch dir alles Gute. Hoffentlich bis bald. Ciao.
Ja, ich bin noch ganz bewegt von all diesen neuen Informationen. Ich wünsche mir so sehr, dass ich eine Welt in dieser Richtung gestalten kann. Wir werden es sehen, wie es kommt. In naher Zukunft wird uns das vor der Tür stehen. In diesem Sinn, alles Gute für euch. Schaut wieder rein bei uns bei Nuviso und bis zum nächsten Mal.